Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich, schönen guten Abend. Unternehmen und Ökonomen fordern Lockerungen, sind teils unzufrieden mit den Bund-Länder-Beschlüssen von gestern. Und auf der anderen Seite stehen Beschäftigte, die sich Sorgen machen, die fürchten, sich am Arbeitsplatz anzustecken. Das sind gleich zwei unserer Themen. Und trotz der hohen Infektionszahlen, die EU-Kommission schaut optimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr. Schulen und Kitas öffnen schrittweise und auch Friseursalons dürfen wieder öffnen. Die ersten Termine, die sind schon vereinbart worden. Einige Salons, die können sich vor Anfragen kaum retten. Doch weder für das Gastgewerbe noch für den Handel gibt es eine Öffnungsperspektive. Und dementsprechend fällt auch die Kritik am Bund-Länder-Treffen gestern aus. Theo Gers weiß mehr.
Aufatmen bei den Friseuren. 80.000 Salons in Deutschland haben mit der Öffnung ab 1. März wieder Planungssicherheit, freut sich Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks. Doch mit dieser Freude stehen die Friseure allein da. Woanders herrscht Enttäuschung. Wir haben nicht mit einem konkreten Öffnungsdatum gerechnet, aber definitiv mit einer Aussage, wann und unter welchen Voraussetzungen Hotels und Restaurants wieder Gäste empfangen dürfen, kritisiert etwa Ingrid Hartges vom Branchenverband DEHOGA. Frust und Verzweiflung sind in ihrer Branche genauso groß wie im Einzelhandel. Stefan Gent vom Handelsverband HDE spricht am Morgen danach vom Wortbruch durch die Politik.
Die gestrigen Beschlüsse haben keine Öffnungsperspektive ergeben und hier ist auch ein klarer Bruch gegenüber der Entscheidung vom 19. Januar. Nämlich hier wurde entschieden, dass ein Konzept für eine sichere und für faire Öffnungsstrategie erarbeitet werden soll. Das ist bis gestern nicht passiert und gestern hat man eine Schließungsstrategie beschlossen und keine Öffnung, sodass die Insolvenzen wahrscheinlich noch größer werden, als wir uns das heute vorstellen.
50.000 Pleiten allein im Handel seien nicht auszuschließen, fürchtet Gent. Das wären 250.000 Jobs, die auf der Kippe stehen. Vielleicht sogar mehr. Schließlich koste jeder Tag mit geschlossenen Geschäftstüren den Handel 700 Millionen Euro Umsatz.
Hier nimmt man billigend in Kauf, dass eine ganze Branche im Grunde genommen vor die Wand gefahren wird.
Die fehlende Öffnungsperspektive beklagt auch das Handwerk. Die Betriebe wollten wieder loslegen, da sei es enttäuscht, wenn es, anders als angekündigt, immer noch keine Kennziffern und Kriterien für Lockerungen gäbe, beklagt Handwerkspräsident Wollseifer. Fassungslos auch die Systemgastronomen. Andrea Belegante vom zuständigen Branchenverband kritisiert, wieder gäbe es nur eine perspektivlose Vertröstung auf Anfang März. Dazu die Hängepartie mit den Corona-Hilfen. Auch das macht es nicht besser. Erst gestern konnte das Online-Portal für die aktuellen Überbrückungshilfen freigeschaltet werden. Stefan Gent vom HDE.
Ankündigungen alleine sind keine Hilfen. Das haben wir im letzten Jahr erlebt. Der Handel hat jetzt seit 8 Wochen geschlossen. Weitere 4 Wochen sind es mindestens, die noch oben drauf kommen. Das sind 3 Monate. Das wird jeder Politiker nachvollziehen können, dass man davon nicht leben kann, eine Existenz nicht sichern kann.
Wie schlecht die Stimmung inzwischen ist, zeigt der DIHK. 30.000 Unternehmen hat der Spitzenverband befragt, so Chefvolkswirt Volker Dreyer. Das Ergebnis niederschmetternd.
Wir haben in der Reisewirtschaft, der Beherberg, der Gastronomie, der Messeausstellungs- und Kongressveranstalter, des Taxigewerbes, Omnibusverkehr, Freizeitwirtschaft, Personennahverkehr, Luftverkehr, Brauereien. All diese Bereiche haben wir einen Geschäftslagesaldo von minus 93 bis minus 62. Das sind Werte, die sind so katastrophal, wie wir sie in unserer Umfrage so noch nie gesehen haben.
In der Industrie sei die Stimmung noch etwas besser, aber insgesamt werde sie skeptischer, versichert Dreyer noch, um auch damit die trüber werdende Prognose zu begründen.
Wir legen uns auf 2,8% in diesem Jahr fest. Das sind die Unternehmen, die pessimistischer auf das Jahr mittlerweile blicken, als es auch das Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesregierung mit ihrer Prognose tut. Die Bundesregierung liegt bei 3%.
Anders ausgedrückt, der Aufschwung steht auf wackeligen Füßen und er zieht sich in die Länge. Der DIHK erwartet jetzt, dass die deutsche Wirtschaft das Vor-Corona-Niveau erst im 3. Quartal 2022 erreichen dürfte.
Reaktionen waren das auf den verlängerten Lockdown, gesammelt von Theo Gers aus Berlin. Und im Gespräch sind auch wieder verstärkte Grenzkontrollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert, Tschechien und Tirol zu Mutationsgebieten zu erklären. Einreisen nach Deutschland wären dann nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Erschwerter Grenzverkehr, den fürchtet etwa der Verband der Automobilindustrie. Joachim Damaski, VDA-Geschäftsführer Technik, sagte dem Deutschlandfunk dazu.
Die Bundesregierung beschäftigt sich momentan intensiv mit dem Thema, wie mit den hohen Inzidenzzahlen in benachbarten Ländern umgegangen werden kann und welche Auswirkungen das auf den Grenzverkehr hat. Wichtig für uns als Industrie ist halt, dass der Warenverkehr weiter bestehen bleibt, weil wir natürlich sehr starke Abhängigkeiten zu dortigen Werken haben, bei denen sowohl Just-in-Time als auch Just-in-Sequence-Komponenten gebaut werden und innerhalb einiger Stunden bei uns die ersten Bänder stillstehen würden.
Na, das wäre dann so wie im Frühjahr schon mal. Noch aber wird in den Fabriken gearbeitet mit Vorgaben zum Infektionsschutz. Neue Regeln für Büros, für Arbeitsplätze, die gibt es nicht. Es gilt weiterhin die Vorgabe Homeoffice dort, wo es möglich ist. Belastbare Zahlen zum Homeoffice, zu Präsenzarbeit, die gibt es nicht. Aber es gibt zwei neue Studien und die zeigen, viele Beschäftigte machen sich Sorgen über eine mögliche Infektion, wenn sie zur Arbeit gehen. Und eine andere Langzeitstudie, die legt nahe, dass diese Sorgen auch durchaus berechtigt sind. Mischa Erhardt berichtet.
Zwei Regeln gelten derzeit. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. Und sie müssen Schutzmaßnahmen treffen für diejenigen, deren Anwesenheit in Firma und Betrieb unverzichtbar ist. Doch offenbar halten sich nicht alle an diese Regeln.
Das ist erstaunlich, wie häufig Beschäftigte sagen, unser Arbeitgeber lässt uns nicht im Homeoffice arbeiten. Bei uns herrscht Präsenzkultur. Und das kommt erstaunlich oft vor. Und da war ich ganz überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet habe.
Sagt Ilka Ahlers, Expertin für Arbeit und Gesundheit am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Sie und ihre Kolleginnen haben seit April gut 34.000 Beschäftigte aus verschiedenen Branchen befragt. Hauptergebnis? Ein Drittel hat Sorge, sich am Arbeitsplatz mit Corona zu infizieren.
Die Sorge um den Arbeitsplatz ist jetzt im Januar wieder angestiegen. Das ist ein Unterschied zu den Sommermonaten. Da waren die Bedenken geringer. Damals waren es 25% und man sieht, dass die Ängste unter den Beschäftigten wieder größer geworden sind.
Mit steigenden Infektionszahlen sind also auch die Sorgen gewachsen. Und in kleineren Unternehmen sind sie stärker ausgeprägt als in größeren. Das führt Elke Ahlers auch auf die betriebliche Mitbestimmung zurück. Die werde in größeren Unternehmen oft besser organisiert und durchgeführt als in kleineren. Besonders viele Bedenken äußern naturgemäß Menschen, die viel Kontakt zu anderen haben. In Bereichen wie Erziehung und Soziales oder auch im medizinischen Bereich fürchten sich mehr als die Hälfte aller Befragten vor einer Ansteckung. Doch auch in Verkaufsberufen oder unter dem Personal von Pflegeheimen sind die Sorgen vor einer berufsbedingten Infektion groß. Und diese Sorgen sind auch berechtigt.
Wir sehen real in unserer Studie, die seit letzten März läuft, also seit dem ersten Lockdown, dass es da deutlich höhere Infektionsraten gibt bei denjenigen, die jetzt in voller Präsenz wieder im Büro arbeiten.
Sagt Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz.
Also besonders die, die wirklich noch Meetings persönlich machen, wo die Kantine noch offen ist, da sind die Infektionsraten teilweise um den Faktor 8 erhöht, was ganz schön große Zahlen sind. Also das sehen wir sehr deutlich da, dass es da eine große Tendenz gibt für mehr Infektionen, wenn man da jetzt noch aktuell im Büro arbeitet.
Untersucht hat Kunze die Bereiche, in denen Heimarbeit möglich ist, was die meisten Arbeitsplätze in Produktionshallen und Fabriken ausschließt.
Über andere Branchen, Produktionsbereiche und so weiter, da kann man jetzt nur spekulieren, aber da denke ich, dass es da eine ähnlich große Gefahr ist, aber da gibt es ja nicht die Möglichkeit, die Tätigkeiten von zu Hause zu machen.
Allerdings hat der Forscher auch herausgefunden, dass es keineswegs immer nur die Arbeitgeber sind, die ihre Beschäftigten zur Präsenz in den Büros quasi zwingen. Rund ein Drittel der Befragten gibt in der Studie zwar an, dass sie im Büro arbeiten, weil die Arbeitgeber das so wollten. Ein Drittel nennt aber auch persönliche Gründe, etwa Sozialkontakte und mehr Ruhe im Betrieb. Aufgrund des höheren Infektionsrisikos in Büros aber plädiert Florian Kunze dafür, die Homeoffice-Regeln zu verschärfen oder zumindest besser zu kontrollieren.
Mischa Erhardt über das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz. Im Kampf gegen die Pandemie ruht die Hoffnung derzeit vor allem auf den Impfstoffen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mehreren Herstellern staatliche Unterstützung angeboten, berichtet heute die Funke Mediengruppe. Er soll sich an die Vorstände mehrerer Impfstoffproduzenten gewandt haben. Und es gehe auch darum, mögliche Engpässe frühzeitig zu erkennen. Das mag auch eine Reaktion auf AstraZeneca sein. Über dem schwedisch-britischen Impfstoffhersteller gab es zuletzt ja einigen Unmut. Der Konzern erklärte nun allerdings, die monatlichen Impfstofflieferungen, die werden mehr als verdoppelt und der Impfstoff soll an die neuen Virusvarianten angepasst werden. AstraZeneca wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Imke Köhler mit einem Porträt.
In der Corona-Pandemie hat AstraZeneca angefangen, eine zentrale Rolle für die Impfstoffproduktion zu spielen. Dabei war das Unternehmen in der Vergangenheit nie ein großer Impfstoffhersteller. Der britisch-schwedische Konzern existiert seit 1999. Damals fusionierten das 1913 in Schweden gegründete Unternehmen Astra und das britische Unternehmen Zeneca. AstraZeneca hat sich auf Medikamente gegen Krebs, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert. Aber dann kam das Jahr 2020, ein Coronavirus, das die Welt erschüttern sollte, und vieles wurde anders. CEO Pascal
Seriot. Bei AstraZeneca arbeiten wir mit anderen Branchenunternehmen zusammen, mit Regierungen und Organisationen rund um die Welt. Wir schmieden Allianzen, die normalerweise undenkbar wären.
Forging alliances that would normally be unthinkable.
So baute AstraZeneca in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonkurrenten GlaxoSmithKline und der Cambridge University ein Labor für Covid-19-Tests auf. Unter der Führung von Seriot hat AstraZeneca seinen Hauptsitz aus der Provinz nach Cambridge verlegt, um näher an der Spitzenforschung zu sein. Eine Kooperation für die Impfstoffentwicklung und Produktion ist AstraZeneca im April letzten Jahres dann aber mit der anderen Spitzenuni, der Oxford University, eingegangen. Allerdings hat AstraZeneca selbst auch nur begrenzte Kapazitäten. Einen Großteil der Impfstoffproduktion hat es deshalb ausgelagert, unter anderem zu einem der weltweit größten Hersteller von Impfstoffen, dem Serum Institute in Indien. Ein beträchtlicher Teil der Impfdosen soll ohnehin für Entwicklungs- und Schwellenländer zur Verfügung stehen. Der Oxford University und AstraZeneca war diese ethische Komponente eigenen Angaben zufolge sehr wichtig.
Covid-19
ist eine weltweite Bedrohung und wir werden sie nur schlagen, wenn wir den größtmöglichen Zugang zu potenziellen Impfstoffen bieten. Deshalb haben wir von Anfang an die Entscheidung getroffen, mit anderen zusammenzuarbeiten, um allen weltweit diesen fairen Zugang zu verschaffen. Und wir haben entschieden, es während der Pandemie ohne Profit zu tun.
At no profit during the pandemic.
Was immer noch die Möglichkeit eröffnet, nach der akuten Krise mit dem Impfstoff Geld zu verdienen, wobei ärmere Länder den Impfstoff gegen Covid-19 offenbar dauerhaft zum Selbstkostenpreis bekommen sollen.
Imke Köhler war das. In vielen europäischen Ländern sind die Infektionszahlen noch immer hoch und die mutierten Varianten breiten sich weiter aus. Die EU-Kommission, die glaubt dennoch, die Wirtschaft wird sich noch in diesem Jahr erholen. Sie rechnet mit einem Wachstum von 3,8% für die Eurozone. Allerdings ist das auch ein bisschen weniger als noch im Herbst erwartet. Peter Kapern mit Details dazu.
Das Virus hat Europa weiter im Griff, aber wirtschaftlich nicht gar so stark wie befürchtet. Und dann ist da auch noch Licht am Ende des Tunnels. Alles in allem, so lässt sich Haushaltskommissar Paolo Gentiloni verstehen, sieht das Bild nicht mehr ganz so düster aus wie vor ein paar Monaten noch, als er die Herbstprognose der EU-Kommission vorlegt.
Compared to our previous forecast in autumn, a smaller contraction in 2020, lower growth in 2021. And stronger growth in 2022.
Die Wirtschaft sei im vergangenen Jahr weniger geschrumpft als angenommen. In diesem Jahr fällt das Wirtschaftswachstum etwas geringer aus, dafür im nächsten umso stärker. In Zahlen um 6,3% ist die EU-Wirtschaft 2020 geschrumpft. Im vierten Quartal, als die zweite Pandemiewelle zu neuen Lockdown-Maßnahmen führte, aber nur um 0,5%. Und die Arbeitslosigkeit habe in dieser Zeit nicht zugenommen, weil der Lockdown weniger hart und viel gezielter war als im zweiten Quartal und weil die politischen Maßnahmen wie das EU-Kurzarbeiterprogramm Sure funktionierten. In diesem Jahr wird die EU-Wirtschaft der Kommission zufolge um 3,7% zulegen, im nächsten dann um
3,9%.
Das Bruttoinlandsprodukt werde in allen Mitgliedstaaten wachsen und das sei dann eben das berühmte Licht am Ende des Tunnels.
Light at the end of the famous tunnel.
Die EU-Wirtschaft wird das Vorkrisenniveau daher auch früher wieder erreichen als noch vor ein paar Monaten erwartet. Allerdings, die Erholung werde nicht in allen Mitgliedstaaten gleich stark ausfallen. Insbesondere in jenen Ländern, die stark vom Tourismus abhängen, werde die Wirtschaft langsamer an Fahrt aufnehmen. Insgesamt aber, so Gentiloni, könnte es auch noch besser kommen als jetzt prognostiziert. Zumal die Effekte des Corona-Wiederaufbauprogramms RFF in der heute vorgelegten Prognose noch gar nicht berücksichtigt sind. 672 Milliarden Euro werden vom Sommer an über mehrere Jahre an die Mitgliedstaaten ausgereicht, teils als Kredit, teils als Zuschuss. Und die werden für einen Wachstumsschub von 2% sorgen, so Gentiloni. Die Weltwirtschaft wird nach der EU-Prognose in diesem Jahr um 5,2% wachsen, im nächsten um 3,8%. Insbesondere die ärmeren Staaten drohen bei der Erholung aber abgehängt zu werden. Kommissar Gentiloni spricht von der Gefahr einer verlorenen Generation in diesen Ländern.
Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern. Der Onlinehandel profitiert in dieser Krise. Meist wird in diesem Zusammenhang von Amazon gesprochen. Doch dort tummeln sich ja auch jede Menge kleine Händlerinnen und Händler, die auf dem Marktplatz verkaufen. Und darunter sind auch viele aus China, die bis vor ein paar Jahren nicht immer die Umsatzsteuer für ihre Verkäufe abgeführt haben. Seit 2 Jahren gilt jetzt aber, zahlt jemand nicht die Umsatzsteuer, dann haften die Marktplatzbetreiber, also Amazon. Und diese Regelung, die scheint zu wirken, wie Sebastian Engel berichtet.
Vor 5 Jahren begannen chinesische Online-Händler in großer Zahl auf dem deutschen Markt ihre Waren zu verkaufen. Sie bedienten sich der bekannten Online-Handelsplattformen wie eBay, Amazon und Real.de. Die deutschen Konkurrenten beklagten sich allerdings, weil die Chinesen für ihre Geschäfte keine Umsatzsteuer zahlten, wie sich Oliver Brotmann erinnert. Er ist Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel.
Wenn also ein ausländisches Unternehmen über Marktplätze wie Amazon und eBay verkaufen, müssen sie die Mehrwertsteuer einnehmen und die dem Finanzamt abführen. Und das haben insbesondere die Händler aus China nicht gemacht. Dadurch hatten sie natürlich einen Vorteil von 19% Mehrwertsteuer.
Im Interesse der deutschen Onlinehändler und auch im eigenen Interesse reagierte der Bund und änderte 2018 das Umsatzsteuergesetz. Seither haften die Online-Marktplätze, wenn Händler keine Umsatzsteuer für ihre Geschäfte zahlen. Die damalige Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Christine Lambrecht, erläuterte die Gesetzesänderung.
Die Plattformbetreiber werden verpflichtet, Daten zu erfassen, beispielsweise die Steuernummer oder auch die Zahl und den Wert der gelieferten Waren, und diese vorzuhalten. Und wenn dann sich herausstellt, dass derjenige, der Waren verkauft hat, seiner Steuerpflicht nicht nachgekommen ist oder hier noch nicht mal steuerlich registriert ist, dann bekommen Plattformen die Information und haben dann 2 Möglichkeiten. Entweder sie schließen diesen Händler aus oder sie entrichten für diesen die Umsatzsteuer.
Das Gesetz wirkt. Allein die chinesischen Onlinehändler führten im vergangenen Jahr 242 Millionen Euro Umsatzsteuer ab. Im Jahr 2017 waren es noch 34 Millionen. Angesichts des rapiden Wachstums der Einnahmen glaubt der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz, dass der Staat hier weit mehr einnehmen kann. Das zu seinem Verantwortungsbereich gehörende Finanzamt Berlin-Neukölln ist stellvertretend für alle Finanzämter in Deutschland für China zuständig.
Es geht in der Dimension dem, was an Umsatzsteuer im Onlinehandel verkürzt wird, geht es sicherlich um Milliarden jedes Jahr.
Mit Stolz stellt Kollatz fest, dass sich bei seiner Neuköllner Behörde bereits 50.000 chinesische Onlinehändler registriert haben.
Die Online-Ökonomie hat versucht, sich außerhalb des Steuersystems zu positionieren, und wir erklären Ihnen nun geduldig, aber nachhaltig, dass auch für die Online-Ökonomie das normale Steuerrecht gilt.
Das Wachstum der chinesischen Händler, die sich beim Finanzamt melden, erscheint erstaunlich.
In der vergangenen Woche, der letzten, die uns zur Verfügung steht, ist die Woche bis zum 3.2., sind 858 Registrierungsanträge eingegangen und in der Vorwoche 849. Und die gehen natürlich nur ein, weil auch jetzt den Händlern klar ist, sie können nicht mehr auf den Plattformen operieren, wenn sie diese Anträge nicht stellen.
Gemessen an der Gesamtzahl chinesischer Onlinehändler auf dem deutschen Markt sind diese Zahlen allerdings niedrig, wie Oliver Brotmann vom Bundesverband Onlinehandel betont.
Sie können davon ausgehen, dass allein auf Amazon monatlich sich 7.000 chinesische Händler neu registrieren. Dann sieht man, dass die 50.000, die sich bisher in Neukölln im Finanzamt gemeldet haben, bei weitem noch nicht ausreicht, um wirklich die Menge an Händlern abzudecken.
Brotmann ist zufrieden, dass die chinesischen Konkurrenten nun auch die Umsatzsteuer abführen müssen. Dennoch sieht er weiteren Handlungsbedarf. Die Finanzämter kontrollierten nach wie vor nicht, ob die Händler den richtigen Betrag überweisen.
Sebastian Engelbrecht aus Berlin. 10.000 Stellen werden gestrichen. Die Commerzbank baut um und versucht so wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das Ziel, mit weniger Filialen und weniger Beschäftigten dann auch wieder eine Dividende zu zahlen. Und der neue Commerzbankchef Knof verteidigt diese Strategie, auch angesichts des Milliardenverlusts, den die Bank vergangenes Jahr gemacht hat und für das der Vorstand auf Boni verzichten muss. Brigitte Scheutes berichtet.
Die Commerzbank hat sich ein hartes Programm vorgenommen. Die Devise ist klar.
Profitabilität geht vor Wachstum. Wachstum um jeden Preis ist für die Commerzbank keine Option mehr. Profitabilität geht vor.
Damit zieht der seit Jahresanfang amtierende Vorstandschef Manfred Knof einen Schlussstrich unter die Ära seines Vorgängers Martin Zielke, der lange Jahre versucht hatte, neue Kunden auch mit Prämien anzulocken. Diese Zeiten sind vorbei. Nun wird erst einmal gespart. Die Kosten sollen bekanntlich runter von 6,7 Milliarden Euro 2020 um 1,4 Milliarden Euro bis 2024. Von 790 Filialen sollen 450 übrig bleiben, die Zahl der Mitarbeiter von zuletzt 39.500 um 10.000 gesenkt werden, wobei 2.500 Stellen auch neu aufgebaut werden. Dazu will der als harter Sanierer bekannte neue Chef bis zur Hauptversammlung Anfang Mai mit den Vertretern der Belegschaft einen Sozialplan ausarbeiten. Die Gewerkschaft Verdi jedoch ist noch nicht bereit, einen solchen Stellenabbau mitzutragen, teilte sie heute mit. Betriebsbedingte Kündigungen müssten vermieden werden. Die neue Ausrichtung der Bank aber will auch Verdi grundsätzlich mittragen. Die umschrieb der Commerzbank-Chef heute so.
Wir haben eine Strategie, die Commerzbank nachhaltig profitabel macht, mit klarem Fokus im Privatkundengeschäft. Wir werden die digitale Beraterbank für Deutschland bauen. Wir werden uns im Firmenkundengeschäft vor allen Dingen auf den deutschen Mittelstand und die Kunden, die Konnektivität haben, zu Deutschland beziehen.
Eigenständig wolle man bleiben, das versicherte Knof immer wieder. Die Kunden aber werden künftig wohl stärker zur Kasse gebeten. Das machte der neue Chef heute auch deutlich. Kontogebühren und Verwahrentgelte sind wohl bald nicht mehr tabu.
Ich kenne keine Bank, die sich auf Dauer mehr leisten kann, eben Verwahrentgelte nicht zurückzugeben, an ihre Kunden und auch an den Preismodellen zu arbeiten. Das werden wir auch machen.
Im vergangenen Jahr schrieb die Commerzbank mit 2,9 Milliarden Euro den höchsten Verlust seit der Finanzkrise. Die Vorsorge für Kreditausfälle wegen der Corona-Krise fiel deutlich höher aus. Die dürfte auch das laufende Jahr belasten. Doch 2021 habe sich trotz des Lockdowns gut angelassen, sagte Knof. Das Firmenkundengeschäft verläuft da etwas schleppender. Die Nachfrage nach Krediten sollte aber nach Ende des Lockdowns wieder anspringen, hofft der Vorstand.
Der Milliardenverlust und der Umbau bei der Commerzbank weitestgehend schon bekannt gewesen. Trotzdem die Frage an Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Die Aktien der Commerzbank sind zeitweise regelrecht eingebrochen bis -7%. Jetzt sehen wir immer noch ein Minus von 5,6%. Sich ehrgeizige Ziele setzen ist das eine, diese Ziele auch umzusetzen ist das andere. Die Commerzbank ist ja schon sehr lange dabei, sich neu aufzustellen. Doch das ist ein sehr, sehr langwieriger und schwieriger Prozess.
Der Lockdown, der wird weitestgehend verlängert. Wie bewertet man das bei Ihnen?
Mit gemischten Gefühlen. Einerseits geht es natürlich darum, Risiken zu vermeiden, vor allem mit Blick auf die Mutationen des Virus. Diese Mutationen sind ja viel aggressiver. Sie breiten sich viel schneller aus als die bisherigen Varianten und nach groß angelegten Lockerungen wieder herunterzufahren, ist viel schwerer als einen Lockdown zu verlängern. Andererseits natürlich haben viele Unternehmen bereits riesige Probleme. Viele werden wohl nicht überleben. Die Hilfsmaßnahmen laufen schleppend an, von den Auswirkungen in der Gesellschaft mal ganz abgesehen. Gut, dass der DAX 0,6% steigt auf jetzt 14.035 Punkte, lässt sich mit einem Blick nach Amerika erklären. Der Dow Jones hat ein neues Rekordhoch erreicht. Die neue US-Regierung will ein riesiges neues Konjunkturpaket auf den Markt bringen und zieht die US-Wirtschaft deutlich an, also die größte Volkswirtschaft der Welt. Dann werden davon auch andere exportorientierte Unternehmen in aller Welt profitieren und viele Unternehmen hierzulande verkaufen ja ihre Waren in die USA. Für kommende Woche hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem Corona-Wirtschaftsgipfel eingeladen. Ich denke mal, da geht es dann um weitere Maßnahmen, um mögliche Öffnungsperspektiven für viele Unternehmen.
Microsoft und Volkswagen wollen noch enger zusammenarbeiten. In welchem Bereich?
Da geht es ums autonome Fahren. VW hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, in Sachen E-Mobilität ganz weit vorne mit dabei zu sein, auch mit Blick auf China, also einem der wichtigen Absatzmärkte. Aber diese E-Mobilität ist nur ein Aspekt. Viele Hersteller arbeiten längst an Konzepten zum autonomen Fahren. Was nun die Kooperation mit Microsoft betrifft, die besteht seit 2018 und beide Konzerne wollen eine Plattform aufbauen, um Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen effizienter entwickeln zu können. An der Börse kommt das gut an.
Es gibt noch eine Zusammenarbeit vom Spezialchemiekonzern Evonik mit BioNTech. Worum geht's?
Da geht es um die Produktion von Lipiden, die BioNTech für seinen Covid-19-Impfstoff benötigt. Diese Lipide, also diese Produktion soll ausgebaut werden. Vergangene Woche hat Merck bereits angekündigt, die Lieferung dieser Lipide erheblich beschleunigen zu wollen. Alles Maßnahmen, um die Impfproduktion auf eine breitere Basis zu stellen.
Schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro 1,2147 Dollar, die Umlaufrendite von 0,48 auf von -0,48 auf -0,49% gesunken und die Feinunze Gold $1837,51.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt dann nach den Nachrichten Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.